Markus 12 sind wir. Vers 28. Jesus diskutiert immer noch mit den Schriftgelehrten, den Pharisäern und der politischen Gruppe hier, die Herodianer. Aber eigentlich ist gar keine Diskussion, weil Jesus schafft es halt. Hast du es? Weil Jesus schafft es halt, irgendwie Diskussionen zu umgehen. Und wenn er antwortet, dann so präzise und so schlau, dass im Endeffekt der Gegner, und in dem Fall ist es ein Gegner, weil sie versuchen ja, ihn zu locken und zu verführen, damit sie was haben, um ihn zu töten. Ne? Aber am Ende geht es immer 3-0 für Jesus aus. Ne? Weil sie, am Ende steht dann da und sie wussten nicht, was sie sagen konnten. Oder sie trauten sich nichts mehr dazu zu sagen oder ihn noch irgendwas anderes zu fragen, weil sie die Volksmenge fürchteten. Ne? Am Ende waren sie stumm. Und das ist das Schöne, ne? Weil guck dir Jesus an, wie er in der Wüste geschickt wird, vom Heiligen Geist geleitet, nach der Taufe, ne? Um versucht zu werden. Der Heilige Geist bringt ihn an einen Punkt, wo er physisch einfach am Nullpunkt ist, 40 Tage hungern. Bei den Temperaturen, ne, eine Einöde, aber da war auch natürlich vom Emotionalen her und so, das ist eine übelste Strapaze, ne, aber trotzdem war Jesus stark. Warum? Weil er halt einen Blick auf Gott hatte, immer, auch in seiner Schwachheit, menschlichen, physischen Schwachheit, ne, und du siehst, wie der Satan kommt und, ja, ihn versucht irgendwie dazu zu bringen, von Gott wegzugucken, ne. Aber das schafft er nicht. Warum? Weil Jesus antwortet so gerade, dass der Feind einfach nur noch stumm dasteht. Sogar der Klügste von allen, Satan. Ne? Das möchte Gott uns geben. Er hat gesagt, wenn ihr vor Gerichte kommt, um meines Namens willen, was weltweit gerade passiert, schon immer, ne? Jetzt gerade auch wieder sehr verschärft in vielen neuen Ländern, wo es noch nicht so streng war, aber dann macht euch keine Sorgen drum, was ihr oder wem ihr da antwortet, sondern der Heilige Geist wird es euch im richtigen Moment zeigen und sagen. Und das ist eben das. Entweder laufen wir mit unserem Bewusstsein durch die Welt hier und versuchen, Jesus zu verstehen und Christsein zu verstehen und versuchen, uns darin gut zu werden, anzuwenden, was wir wissen. Ne? Und ich denke, man kann da ganz passabel als Christ werden. So, ne? Auch sehr anstrengend. Und im Endeffekt ist es ohne eine bestimmte Komponente zum Scheitern verurteilt. Wir können Christ sein nicht leben ohne Christus. Wir können zwar Christ sein leben, also man kann Christ sein tun, ne, im Namen Christus und so weiter, aber und auch Wunder tun vielleicht und so weiter. Ne? Denk an die vor Gottes Thron stehen beim Gericht und sagen, oh Herr, da sind wir. Ne? Und Jesus guckt sie an und sagt, ich kenne euch nicht. So ein Hinweggeübeltäter. Und die sagen, wieso kennst du uns nicht? Wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Wunder getan und dies und jenes. Ne? Und Jesus sagt, nee, ich kenne euch nicht. Wer seid denn ihr? Und da gibt es also schon auch im Christentum eine Chance oder eine Möglichkeit, auf dem breiten Weg zu gehen, obwohl man den schmalen Weg sehr intensiv laut lebt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt versteht, aber ich denke schon. So ein Religiosität nennt man das. Ne? Es ist, was Paulus meinte, es ist ein Glaube, der nicht lebendig ist, sondern tot. Es ist ein Glaube da, es ist ein christliches Wandeln da und manchmal sind das die größten Eiferer, noch eifriger als manche lebendig Wiedergeborenen, die im Geist laufen. Ne? Aber ja, es ist Glaube da, aber es ist trotzdem ein toter Glaube. Warum? Weil die Kraft Gottes fehlt. Es kommt nicht von Gott aus. Und Gott steht im Endeffekt da und du zeigst ihm, ich habe Millionen Menschen erzählt von dir. Ich habe tausendweise Bücher und Traktate verteilt. Ich habe allen Leuten, die auf der Straße waren, immer was gegeben, wenn ich es mal gesehen habe. Ich war immer nett zu anderen und höflich und freundlich. Ich habe die Bibel gelesen. Ich kam sogar regelmäßig in Gottesdienst, sogar zum zweiten Gottesdienst. Ich war immer im Gebetskreis mit dabei, immer beim Dienen. Ne? Und trotzdem kann Jesus uns angucken und sagen, aber ich kenne dich nicht. Das ist gruselig. Als ich es erstmal gesehen habe, gelesen habe, dachte ich, oh, ich habe noch keine Dämonen ausgetrieben. Ich kann nicht von mir sagen, dass ich der Wunderheiler bin, auch wenn Gott mich da zwei, dreimal benutzt hat für, aber ich meine, Jesus, was willst du? Und darum geht's heute. Worum geht's denn? Was ist ein lebendiger Glaube? Was ist von neuem geboren zu sein und was ist im Geist zu leben, im Geist zu wandeln? Was bedeutet es wirklich zu lieben und in der Gnade zu stehen? Von daher, lass uns anfangen. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der im Wortwechsel zugehört hatte, und weil er sah, dass er ihn gut geantwortet hatte, da fragte ihn Jesus, welches ist das erste Gebot unter allen? Das ist so ein Typ. Jung oder alt, ist egal. Ist ein Schriftgelehrter, wahrscheinlich auch bei den Pharisäern mit drin, das waren sie oft. Aber der hört diese Diskussion, die sie hatten hier mit Frage der Steuer und der Auferstehung. Ne? Und er hört, beobachtet Jesus. Und ich meine, er ist ein Schriftgelehrter und er ist ein Pharisäer, aber er hört Jesus und er reagiert anders als seine Kollegen. Ne? Weil er merkt so, Mensch, was der da sagt, ist der Wahnsinn. Da will ich mehr hören. Und er kommt mit seiner Frage. Ne? Wahrscheinlich eine Frage, die ihn schon seit langem beschäftigt. Ich habe auch einige Fragen, wo ich gerne eine Antwort hätte. Aber kriege ich gerade nicht. Ne? Aber hier kommt er mit seiner Lieblingsfrage. Ne? Was von den 10 Geboten, was ist das Wichtigste her? Was ist das, was am Anfang kommt? Was ist das Wichtigste für dich? Jesus könnte alles antworten. Ehre deine Mutter und deinen Vater. Oder halt den Sabbat. Ne? Komm zur Gemeinde. Und kümmere dich nicht nur um deinen Spaß, um deine Arbeit vielleicht oder andere Vergnügungen, sondern vermiss es nicht, Gemeinschaft mit mir zu haben in der Gemeinschaft. Nee, sondern er kommt und Jesus antwortet, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Das ist das erste Gebot. Es gibt nur einen Gott. Und das ist wichtig, weil wenn es für dich mehrere Götter gibt oder wenn du jemand bist, der sagt, ja, ich glaube an diesen Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat und alle Menschen, aber ich finde es okay mit den anderen Göttern ne? Im Endeffekt ist ja alles eine Wurst, dann hast du das erste Gebot, das Wichtigste, schon mal gebrochen. Warum ist es so wichtig anzuerkennen, dass es nur einen Schöpfer gibt und nicht viele Schöpfer? Wenn es wirklich nur einen Schöpfer gibt, der wirklich alles gemacht hat, alles, was es gibt in der Unendlichkeit und in der Endlichkeit, dann ist es klar, dass er für sich auch beansprucht, die Ehre zu bekommen für alles, was da ist. Ne? Ist ganz klar, ich bin Vater von 4 Kindern. Würden meine Kinder jetzt kommen und sagen, ja, ich habe noch einen anderen Vater, ja Gott, ist okay, ne? Kann ich noch dulden, aber wenn sie jetzt sagen, hier, der Tom, der spielt immer tolle Spiele mit mir, das ist auch mein Papa jetzt. Ne? Und die kommen ständig zu Tom und sagen, hey Papa, ne? Wäre ich ein sehr eifersüchtiger Vater. Und würde irgendwann zu Tom gehen und sagen, raus, du klaust meine Kinder. Ne? Passt nicht, das geht nicht, es funktioniert nicht. Aber wir Menschen machen es so mit unserem Gott, Vater. Ne? Und die Menschheit kommt und sagt, ach, du bist nicht der Einzige in meinem Leben, bei dem ich Schutz suche oder das, was ich brauche, Führung, sondern ich suche mir selber meinen Papa aus. Ne? Und die einen, die suchen sich den aus, der am meisten mit ihnen spielt, den meisten Unterhaltung gibt oder Freude. Bei dem anderen, da kriegen sie am meisten Taschengeld. Ne? Das sind der Mammon, damit sie sich alle ihre Träume verwirklichen können, die im Endeffekt sich nur als eine Fehlentscheidung herausstellen. Bei den anderen ist es die Verdrängung, ne? Die Unterhaltung, nicht im Vergnügen, sondern eher in der Arbeit oder im Kontakt mit anderen. Ne? Ich kenne wirklich viele, die da wirklich süchtig sind, meiner Meinung nach, mit Menschen zu reden oder in ihre Leben sich einzumischen. Ne? Facebook oder sonst irgendwas. Das ist ihr ganzes Leben. Guck dir mal die Teenies an, ist krank. Die sitzen nebeneinander und sprechen miteinander über ihr Handy. Ne? Wie doof ist das denn? Aber es ist cool. Naja, gut. Aber jeder von uns in unserem Fleisch ist ein Punkt, eine Leidenschaft, eine Begierde, die jeder von uns hat nach irgendwas. Ne? Und es kommt daher, dass wir uns sehen nach dieser Ewigkeit mit unserem Schöpfer vereint in Harmonie. Alle Menschen suchen Harmonie. Alle Menschen suchen diese Liebe, ne? Von der Jesus hier immer redet. Jeder Mensch möchte geliebt werden und jeder Mensch möchte Liebe geben. Ne? Aber ja, die Sünde hat uns blind gemacht. Ne? Der Bruch von dieser Liebe, Gottes Liebe, steht im 1. Johannes 4. So. Das sind dieser Bruch zu dieser Liebe, diese Trennung von dieser Liebe selbst, so bewirkt halt, dass wir außerhalb dieser Liebe leben müssen. Ne? Aber das ist so schön, durch Jesus, der auch die Liebe ist, die Liebe, die für uns starb, die Liebe, die für uns gesiegt hat, die Liebe, die selbstlos war und sich hingegeben hat, durch diese Liebe haben wir jetzt wieder den Zugang zur Liebe. Werden wieder bevollmächtigt und befähigt zu lieben. Nicht nur das, auch Liebe anzunehmen. Von daher sagt Jesus, das erste Gebot sind mehrere Sachen ineinander vereint. Einmal musst du hören, und zwar auf diesem einen, auf Gott, der Schöpfer, und dass da niemand ist außer ihm. Also komm zu ihm und lerne ihn kennen. Denn er ist die Liebe. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben. Also das erste Gebot, das Wichtigste, was alles erfüllt, ist die Liebe. Aber was ist die Liebe? Die Liebe bedeutet, wenn du liebst, musst du zu demjenigen hin, der die Liebe hat, wenn du es nicht besitzt. Also muss die Schöpfung wieder zum Schöpfer kommen und dann diesen Schöpfer annehmen, weil ansonsten könnte ich nicht sagen, unser Gott oder mein Gott. Ne? Und nur mein Gott allein. Weil sonst würde ich sagen, dieser Gott. Ne? Also wir müssen wieder zurück zum Gott kommen. Und wie geht das? Nur auf einen Weg. Wir wissen das alle. Durch Jesus. Durch Gott selbst. Es ist so schön. Dieses erste Gebot konnte der Mensch ohne Jesus überhaupt nicht halten. Ist mir beim Lesen hier so klar geworden. Selbst wenn wir uns noch so angestrengt hätten. Unmöglich, weil wir konnten ja nicht wieder zu Gott kommen. Wir konnten zwar sagen, ja, du bist mein Gott, okay, aber die Trennung war trotzdem da. Ne? Spätestens, wenn ich mein Lamm da geschlachtet hätte am Passa und wäre wieder zurück nach Hause und meine Frau hätte mich genervt, spätestens dann wäre ich wieder sündig gewesen, ne? Und hätte wieder ein Lamm hinbringen müssen, so. Weil ich zornig geworden bin oder bitter, ne? Oder spätestens in dem Moment, wo ich ja wieder anfange, wie ein Kind in meinem eigenen Alltagsbaukasten zu spielen, ne? Und Gott vergesse. Und sage, nee, meine Priorität ist jetzt, bin jetzt ich. Spätestens da wäre ich wieder die Trennung da gewesen, so. Und dann kommt da Gott als Jesus Christus und er lässt sich schlachten und steht wieder auf mit Sieg über den Tod, so, ne, und jetzt ist er da und ist in uns und hat uns bekleidet mit seiner Gerechtigkeit und macht uns zu Heiligen. So, und das ist so schön, weil jetzt gibt's diese Trennung nicht mehr und das muss uns klar sein. Das muss uns eine Freude sein, weil das ist die Liebe, die wirklich praktisch ist und lebendig. So, diese Liebe, die Jesus hier sagt, mit allem, was jetzt noch kommt, liebe Gott, liebe deinem Nächsten, liebe dich selbst, ne, so ein, diese Liebe, das ist dieses Agape. Und wir Deutschen haben das leider nicht. Ne? Wir haben nur ein Wort für Liebe. Liebe. So. Ja, aber die Griechen, die wussten da ein bisschen mehr. Und die Hebräischen, die wussten ein bisschen mehr zu differenzieren zwischen einzelnen Worthülsen. Ne? So, und das hier ist diese Agape-Liebe. Ne? Ist nicht diese Liebe zum Bruder oder zur Familie. Ist nicht diese Liebe der Leidenschaft, ne? Der Lüste. Sondern es ist Agape-Liebe. Und Agape ist eine göttliche Liebe. Agape bedeutet eine vollkommene, eine selbstlose Liebe. Ich definiere es mal so. Ne? Bedeutet eine Liebe, die nichts mit einem selbst zu tun hat. Die sich nicht um einen selber dreht. Die nicht dazu da ist, wenn sie praktiziert wird, damit man selber reich wird. Oder was bekommt. Sondern Agape-Liebe ist selbstlos. Und das ist die Liebe, mit der Gott sich selber definiert. Gott ist Liebe, Gott ist Agape, Gott ist selbstlos. So. Und da ist dieser Schöpfer und er hätte das Recht, nicht selbstlos zu sein, sondern, was ist das Gegenteil? egoistisch, also selbstorientiert, selbstbezogen. Ne? Weil er ist nun mal der Schöpfer, er ist der Einzige, der Herr über allem. Und wenn er sagt, flieg, dann fliegt der Schwein. Ne? Ob das nun physisch möglich ist oder nicht. Weißt du aber, oh, da ist dieser Schöpfer und er hat ein ganz anderes Herz als, er hat ein selbstloses Herz. Er guckt seine Schöpfung an und alles dreht sich bei ihm um das, was er erschaffen hat. Dass all das im Frieden bleibt, zusammenhängt, dass seine Schöpfung gut geht. Selbst wenn es nur ein Sperling ist, der an uns vorbeifliegt und sagen, oh, noch ein Sperling, da sagt Gott, oh, der Augustus. Ne? So, er sagt, selbst ein Sperling hat Wert für ihn. Warum? Weil er es geschaffen hat. Weil er da viel Liebe und reingesteckt hat. Seinen eigenen Hauch hat er reingesteckt. Seine eigene Berührung. Ne? Das ist Gott. So, bei ihm dreht sich alles um das andere. Und das ist was Krasses, ne? Weil das ist das, wohin der Geist ja uns auch bewegt. Weil wir sollen ja zur Liebe werden. Ne? Wir sollen mehr wie Jesus werden. Und wenn Jesus die Liebe ist, dann werden wir mehr Liebe. So ein mehr selbstlos. So ein, ne? Also lass uns mal über diese Liebe reden hier. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Ne? Vier Sachen, die Jesus hier anspricht. Im Grunde alles, was wir sind und alles, was wir haben. Ja. Du sollst Gott selbstlos lieben. Mit deinem ganzen Herzen. Das Herz, unser Herz ist eine Wohnung, sagt Jesus, ne? Und entweder wohnt der eine Vater drin oder der andere. Ne? Entweder wohnt das Böse da drin oder das Gute. Eine Mischung gibt's nicht. Weil sobald Licht und Dunkelheit zusammenkommen, verschwindet die Dunkelheit. Deswegen war auch nur Licht, als Gott uns gemacht hat. Es war nur Liebe, nur Gut. Aber wir haben uns vom Licht wegbewegt und ohne Licht ist Dunkelheit. Dunkelheit wurde nicht erschaffen, Dunkelheit war nicht immer da, sondern Dunkelheit ist einfach ein Resultat von fehlendem Licht. So ein Licht kannst du messen. Licht hat eine Geschwindigkeit, Dunkelheit nicht. Dunkelheit ist nur der Ort, wo Licht nicht ist. Und genauso ist es mit Liebe. So, die Liebe war immer da. So ein, aber wir haben uns wegbewegt von der Liebe. Und je weiter wir uns wegbewegen von Liebe, desto weniger ist zu finden. Ne? So ein, und deswegen sagt Gott, in eurem Herzen ist nichts Gutes da, ist nur Dunkelheit. Aber wenn ich einkehre, wenn ich Wohnung nehme und in euch wohne, dann ist da Licht. So, und die Dunkelheit ist weg. So ein, in euch ist nichts Gutes, keine Liebe, keine selbstlose Liebe für jemand anderen. Es gibt Ausnahmen, ist klar, wo wir in Liebe reagieren, aber das sei ja dahin. So, aber im Allgemeinen, ne? So, auch wenn ich einziehe, dann wohnt doch die Liebe wieder in euch. Ne? So, und ihr könnt Liebe erfahren und dann auch anwenden. So, also als allererstes müssen wir lernen, bevor wir gute Christen werden und gut mit unseren Leuten drumherum, mit unserem Nächsten. Und Jesus sagt, liebe deinen Feind mit der Agape-Liebe. Das heißt, auch unsere Feinde sind unsere Nächsten. So, also bevor wir um unseren Feind uns kümmern und liebe dich selbst, um uns selbst, muss als erstes erstmal die Gemeinschaft zu Gott gestärkt werden. Als allererstes kommt Gott. Also liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit allem, was du hast, was dir wertvoll ist, wo deine Träume drin sind, deine Vision, deine Vorstellung, so ein, all das, worum du dich drehst den ganzen Tag, worum deine Gedanken sich kreisen, so ein, das, was dir wirklich Sinn macht, da, wo du Visionen hast, da, wo du merkst, ich lebe und da mein Leben nutze ich dafür, so ein, ne? Dein Herz, dein Leben, deine Zeit hier, so ein, lieb mich mit dem. Auch wie kann ich das anwenden? Was ist diese Liebe? Im 1. Korinther 13 sehen wir, was Liebe ist. Ne? Diese Agape-Liebe. So, lass uns mal aufschlagen, weil ich habe die Hälfte vergessen. 1. Korinther 13. Lass uns mal 12, Vers 31. Strebt aber eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Wenn ich in Sprachen oder Menschen der Engel rede, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wäre also nicht wert. Wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste, alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetze, aber keine Agape hätte, keine Liebe, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile, meinen Leib hinhänge, damit ich verbrannt würde im Jesu Namen, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Ne? Da ist das. Evangelium verkündigen, ne, sein Leben investieren, um andere zu erreichen, Wunder zu tun, die Bibel zu erforschen, zu ergründen, Geheimnisse zu wissen und Erkenntnis zu haben, im Christlichen tiefer zu gehen. Ne? so ein, mich selbst zu opfern, mein Vermögen den Armen zu geben, mich selbst sogar hinzugeben als ein Opfer und zu sterben im Jesu Namen. Aber wenn das alles nicht aus Gott heraus, aus dieser Agape-Liebe kommt, guckt Gott uns an vor seinem Thron und sagt, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Du hast nicht aus mir und in mir gehandelt. Du hast die Dinge getan, die jemand tut, wenn er in mir ist und aus mir handelt, aber du hast es aus deiner Kraft getan. Und diese Agape ist, Vers 4, langmütig. Sie gibt nicht auf, sie hält durch, sondern sie hört nicht auf, zu wirken. Sie ist gütig. Die Liebe beneidet nicht. Sie ist zufrieden einfach mit dem, was sie hat. Die Liebe prahlt nicht. Sie macht sich nicht größer, als sie ist, ne? Bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie benimmt sich und kann sich zurückhalten im Umgang mit anderen. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Ja, die Liebe ist so selbstlos, die Agape, dass man sich selber vergisst. Und ich merke das. Ich bin Egoist. Wir alle sind Egoisten. Wir alle leben für uns. Ohne Gott. Und mit Gott auch noch. Aber das wird weniger. Ne? Dieses Ich, wo Johannes der Täufer sagt, ich muss abnehmen. Ne? Mein Ego muss kleiner werden. Das Ego Jesus muss größer werden in mir. Ne? So. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich an... Ja? Sie freut sich nicht, ja, das macht Sinn dann. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Das sind grobe Charakterzüge von Gott. Wir wissen, eine Geistesgabe in Philippa ist die Liebe. So mehr zu werden wie Gott. In dieser wundervollen Art. Und damit soll ich Gott lieben. Das heißt, dass ich nicht aufhöre, mich auszustrecken nach Gott, wenn ich ihn mit meinem Herzen liebe. Mit all meinem Besitz, mit all meinen Träumen und Wünschen, mit all dem, was mich als Stefan ausmacht. Ne? Mit all meinem halt. Ne? Und Jesus sagt, das gibt mir eure Herzen. Seid nicht hart im Herzen, sondern seid weich. Lasst mich drin wohnen und drin aufräumen und lasst mich eure Herzen verändern. Ich gebe euch ein neues Herz, ein weiches Herz. Und werde mein Gesetz, die Liebe, da reinschreiben. Ne? Aber nicht nur mit meinem Herzen, sondern auch mit meiner ganzen Seele. Und auch das ist wichtig. Ne? Mit all meiner Leidenschaft. Ne? Und jeder Mensch hat eine andere Form, Leidenschaft zu offenbaren. Ne? Manche sind zurückhaltender, andere sind super leidenschaftlich. Ne? Aber Leidenschaft ist wichtig. Ne? Und viele, die das Wort studieren und auch die Kraft Gottes, vermeiden die Leidenschaft irgendwie, weil sie Angst haben, Gefühle zu zeigen. Aber die Gefühle ist doch auch von Gott. Ne? Von daher sagt Gott, ich wünsche mir das, dass du auch mit deiner Leidenschaft mich anbetest, vor mich kommst, mich suchst, weil es dir auch in deiner Seele brennt. Ne? Deswegen muss ich ja zu meiner Seele sagen und nicht zu meinem Herzen oder zu meinem Verstand so, lobe den Herrn. Weil meine Seele oft betrübt ist und oft... sich weigert, vor Gott zu kommen und frei zu sein, frei zu werden. Ja? Diese innere Verklemmtheit, die von dieser Trennung des Lichts der Liebe von unserem Schöpfer noch herkommt. Ja? Dieses Gefühl, ich muss mich verschließen. Es ist nicht gut, wenn ich mich jetzt öffne. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Aber das ist Quatsch. Stell dir vor, eine Ehe wo ohne Leidenschaft, wo nur das Herz und der Verstand und die Kraft drin ist, aber keine Leidenschaft. Was ist das für eine Ehe? Du sitzt am Küchentisch, okay, so ist es bei uns morgens, keiner sagt was, aber das ist eher Müdigkeit. Ne? Aber hey, ich liebe dich von ganzem Herzen, du bist das Tollste überhaupt. Und ich bin so glücklich, dass ich dich bekommen habe. Ich möchte mein Leben mit dir ewig teilen. Amen. Ne? Und das jeden Tag, das wäre... Wenn es ernst gemeint ist, vom ganzen Herzen. Und das wäre dann, würde auch dann so laufen bis zum Ende seines Lebens, aber da war traurig, oder? Ich habe dir einen Liebesbrief geschrieben. Ne? Dankeschön. Das hat mich sehr bewegt, oder auch nicht. Ne? Es wäre schrecklich, es wäre wie ein Roboter, wie ein programmiertes Ding. Der Plan ist vorgegeben, die Gedanken sind vorgegeben, die Anwendung, die Kraft dafür ist da, ne? Aber es wäre alles steif. Und ich kenne viele steife Christen. Ne? Dabei sagt Gott doch so, lob mich doch mit deiner Seele. Ne? Komm und streck die Hände aus, wenn dir danach ist. Komm und tanze, wenn du willst. Schrei doch, wenn du willst. Gott freut sich, wenn wir leidenschaftlich sind. Nicht nur mit meinem ganzen Herzen, mit allem, was ich bin, und nicht nur mit meiner ganzen Seele, sondern auch mit meinem ganzen Denken soll ich Gott lieben. Ich soll meine Gedanken reinhalten und in Reinheit vor ihm kommen, heißt es. Ne? Das Böse zu verabscheuen, aber das Gute zu lieben. Ne? Zu ihm zu kommen, nicht im Egoismus, sondern um auf ihn zu sehen, weil ich ihn kennenlernen möchte. Oft komme ich in mein Gebet zu Gott und das ist nicht falsch, weil ich kann in Bitten und in Flehen zu ihm kommen. Ne? Aber oft komme ich auch zu Gott und merke dann, oh, eigentlich komme ich gerade nur, weil ich jetzt bei dir sein möchte, weil was brauche. Und das ist ja was Gutes, ne? Aber die Agape-Liebe, Gott zu lieben in der Agape, bedeutet, ich komme zu Gott, weil es einfach so sein muss. Ne? Ich will einfach nur bei ihm, also es geht um ihn. Ne? Ist egal, ob ich jetzt da eine Erhörung kriege oder sonst irgendwas, einfach nur bei ihm sein. Das ist Lieben. Und das mit Langmut auf. Ne? Nicht nur, oh, jetzt hatte ich ein großes oder ein kleineres, gute Erfahrung mit Gott und so, aber naja, dann reicht jetzt so. Ne? Sondern ein Langmut, einfach dran zu bleiben. Und auch da, ich kann das nicht. Wer kann dieses Gebot von uns halten auf Dauer? Und Jesus weiß das. Und deswegen wohnt er ja auch in uns. Und wir werden mehr und mehr dazu verwandelt, zu genießen, bei Gott zu sein. Und daraus kriegen wir Kraft und Veränderung. Ne? Mit deinem ganzen Denken soll ich ihn so lieben. Das heißt, ich muss aufpassen, worüber ich nachdenke. Ich muss auch gucken, was ich mir antue, was ich in mein Denken reinkommen lasse. Und wenn ich ein reines Denken habe, dann habe ich keinen Fremdkörper da reingelassen. Ne? Und ich gucke mir oft Dinge an oder höre Dinge, die mir irgendwie bleiben die drin in meinem Kopf und durchwandern das nochmal. Ne? Und dann liegst du irgendwann Monate später da und es kommt auf einmal wieder die Stelle. Ne? Und du denkst da wieder drüber nach. Und irgendwie ist es noch da. Ne? Weißt du, wir müssen aufpassen, was in unserem Kopf ist. Deswegen, der einzigste Weg, den ich kenne, vielleicht kennt ihr einen anderen, könnt ihr noch her sagen, ist der, den David uns gelehrt hat. Herr, ich sinne nach über dein Gesetz Tag und Nacht. Denke ja automatisch an alles, was in meinem Umfeld ist, oder auch gerade nicht. Ne, aber wenn ich mir Zeit nehme in Gottes Wort, wenn ich mir dann Zeit nehme außerhalb von Gottes Wort und darüber reflektiere, ne, und wenn ich über Gott nachdenke, dann merke ich, das andere Wort verdrängt, das hat in dem Moment keinen Platz mehr und meine Gedanken werden reiner. Ne? Und ich komme auch ganz anders vor Gott. Es ist wichtig, Zeit zu haben, Zeit zu nehmen, Gott in seinen Gedanken zu lassen. Und das vierte, lieb mich mit deiner ganzen Kraft. Und auch da ist wichtig, wo ist meine Kraft? Das ist all das, was ich bewegen kann. Das ist all die Werkzeuge, die ich bekommen habe von Gott. Um zu tun, was auch immer ich tun muss. Ne? Wenn ich Gott mit meiner ganzen Kraft liebe in Agape, dann tue ich alles zu seiner Ehre. Selbst wenn ich nur esse oder schlafe. Alles, was ich tue, wenn ich es aus ganzer Kraft, aus all dem, was mir möglich ist, tue, dann ist alles zu seiner Ehre. Auch das kann ich nicht auf Dauer Aber das ist das, was der Geist in uns wirkt. Dass wir mehr und mehr abnehmen und er mehr und mehr tun kann. Ne? Gott sagt, lieb mich komplett. Und das ist doch klar. Ist das ein Vorwurf? Nee, ich will auch, dass meine Frau mich liebt und zwar komplett. Und ich bin unzufrieden, wenn meine Kinder mich nur mit halbem Herzen lieben. Ne? Und ich möchte auch am liebsten alles haben, auch wenn ich es nicht bekomme. Und auch Gott ist da und er sagt, ich wünsche mir ein ganzes Herz, kein halbes, kein geteiltes. sondern richte dein Herz selber, musst du ausrichten auf mich oder von mir weg. So. Vers 31. Und das Zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das waren die ersten vier Gebote, die wir gerade hatten, die Liebe zu Gott hin. Die restlichen sechs Gebote von den zehn Geboten gehen um die anderen, ne? So, da geht Jesus jetzt hin. Ja, auch da, Liebe mit der Agape, deinen Nächsten. Jeden, der in deinem Umkreis ist, jeden, der in deinem Wirkungskreis ist. Liebe mit dieser Agape-Liebe. So, gib dich hin, selbstlos. So, und investier dich in das andere. Achte den anderen höher als dich, sagt Paulus. Auch das ist schwer, weil ich bin Egoist, ne? Oft kriege ich gar nicht mit, dass ich Dinge tue oder sage, obwohl sie gut sind, ne, in meinen Augen und heilig sogar, aber dass ich Dinge tue und sage einfach nur für mich. Ne? Wenn Gott mir das zeigt, merke ich es im Nachhinein dann, okay. Ne? Ansonsten, ja, mache ich einfach weiter, weil ich bin Egoist. Ne? Alles dreht sich um mich. Aber Gott sagt, nee, gib doch auf, du hast doch ein neues Leben bekommen. Lass doch endlich los von dir selbst, und nimm das Leben in Empfang, das ich dir jeden Tag aufs Neue geben möchte. Ich möchte dir eine besondere Kraft geben, besondere Werkzeuge, um Dinge zu tun, die ich tun möchte. Ich möchte dir neues Denken geben, ne? Gedanken geben, die von mir kommen. So wie Jesus sagt, das, was ich gesprochen habe, das kommt nicht von mir. Das habe nicht ich gesagt, Jesus Christus als Mensch, sondern das hat mir Gott gegeben, und ich sage nur das, was mein Vater mir gegeben hat, ne? Das möchte Gott uns schenken, und jeden Tag aufs Neue seine Gedanken, ne? Seine Erkenntnis und seine Weisheit. Und er möchte uns frei machen von unseren Ängsten und Sorgen und Nöten, all diese Gefühle, ne? Er möchte uns eine Seele geben, die einfach preist und dankbar ist. Und er möchte das uns auch ins Herz legen, unser ganzes Leben verändern, unsere ganze Person. Da endlich aufräumen, den Mist rausmachen, der uns bedrückt und bedrängt und wegführt. Kann nur die Liebe. Deswegen sagt Paulus auch für euch Gemeinde, das war eine super Gemeinde, aber trotzdem sagt er, ich bete dafür, dass ihr noch mehr zunehmt in der Erkenntnis der Liebe. In der Tiefe und Höhe und Breite und Länge. Damit ihr voller werdet, in Jesus. Die Liebe ist das, was ausmacht, ob man lebt oder tot ist. Weil die Liebe Gottes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch das tue ich nicht im vollen Maße. Ja. Weil ich oft die Tür zumache und sage, die bleibt dir zu. Weil ich oft sage, nee, jetzt geht's um mich. Jetzt habe ich Schnauze voll. Ja. Ich bin müde. Ich bin genervt. Oder ich mache die Tür in meinem Herzen zu und sage, Jesus, ich habe demjenigen das Evangelium erzählt, und der ist noch verrückter als vorher. Ich schalte ab jetzt. Ich mache mein Gesicht hart wie ein Kieselstein und will einfach nicht nochmal was zu ihm sagen. Ne? Weiß nicht, ob ihr das kennt, ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich merke, okay, warum wehre ich mich innerlich, für die Person zu beten? Ne? Oder mich jetzt mit einem Lächeln wie beim ersten Mal so entgegenzutreten. Nee, ich bin genervt. Ich muss dann zu Gott kommen und sagen, ja, ich habe das falsche Herz bei der Person, es tut mir leid. Ich sehe nicht mehr den Verlorenen, sondern einfach nur den nervigen Typ. Ne? Aber das ist nicht Gottes Herz. Ne? Und manchmal sagt Gott dann in dem Moment, ja, ich bin's, der dir das gibt. Und du musst jetzt Abstand nehmen und erstmal laufen lassen. Und dann ist es okay. Ne? Aber oft dreht Gott mein Herz dann durch mein Bekenntnis, und ich kriege neue Liebe und neue Kraft und Leidenschaft für die Person. Ne? Investiere dich in das Leben der anderen. Aber nicht nur das, sondern es gibt ja noch den dritten Punkt, der selten besprochen wird. Liebe dich selbst. Und ich höre immer bei den Predigten, ja, da müssen wir uns nicht drum kümmern, wir lieben uns ja schon alle selbst. Jeder liebt sich selbst. Ich gehe, stehe auf, und wenn ich Hunger habe, esse ich was, und habe ich selbst schon oft gesagt. Wenn meine Haare verzaust sind, mag ich sie wieder schön. Ne? Ich gucke, dass ich immer saubere Sachen an habe, dass ich Pausen kriege, wenn ich sie brauche. Ne? Immer Verwöhnung und Streicheleinheiten. Aber das habe ich im Nachhinein, in den letzten Wochen, darüber nachgedacht. Ist es wirklich Liebe? Nee, ist es nicht. Das ist Egoismus. Jeder ist Egoist. Aber das ist nicht die Agape-Liebe. Die Agape ist selbstlos. Und auch da muss ich wachsen und lernen, mich selbst zu lieben in Gottes Liebe. Mich selbst zurückzustellen und zu sagen, anzunehmen, dass ich mein Leben verlieren muss, anzunehmen, jeden Tag aufs Neue, dass ich sag, Christus ist für mich Gewinn. Christus muss ich leben. Ich selbst muss mich, wenn ich alleine bin, nur mit mir selbst auch reinhalten in Gottes Liebe. Da muss ich langmütig drin sein. Da muss ich treu sein. Auch dort muss ich das Böse meiden, das Gute lieben. Wenn ich mit mir allein bin, darf ich mich auch nicht gehen lassen, heißt das. Auch das ist das Gebot, das wichtig ist, um zu lieben. Ich muss Jesus genauso leidenschaftlich und voll und ganz lieben und leben, wie in der Gemeinschaft oder wie mit ihm oder wie mit meinem Nächsten. Und Gott zu lieben ist für mich einfacher, weil er so toll ist, als meinen Nächsten. Ne? Aber ich merke, noch schwerer ist es für mich, mich zu lieben mit dieser Liebe, wie ich meinen Nächsten liebe. Ne? Weil kaum bist du mit dir alleine, kommt oft das Vergessen. Ne? Aber Jesus sagt, nein, auch das ist ein Gebot. Liebe dich, wie du mich liebst. Und es ist wichtig, weil wenn ich merke, okay, ich verliere mein Leben dadurch, dass ich liebe, mich selbst lieb, mir geht's gut, ich bin frei, ich habe Gewinn, ich bin stark und ich bin kräftig, ich habe Freude. Meine Seele ist frohlockend und hat einen Grund zu danken und zu preisen. Ich habe was in der Hand und weiß, ich werde benutzt. Und ich will benutzt werden und tue es auch. Mit all meiner Kraft. Meine Gedanken sind voller Lobpreis und voller Dank. Weil ich sehe, wie groß und mächtig mein Schöpfer ist, der über mich wacht und aufpasst. Ich werde verändert und ich tue einfach, was Gott tun würde. Mehr und mehr. Ohne drüber nachzudenken. Weißt du, und das ist das Schöne. Gott sagt, die Liebe erfüllt alles. Also Liebe. Und vergiss dich dabei auch nicht. Die Liebe ist selbstlos. Und das Schöne ist, je selbstloser ich werde, desto mehr erkenne ich, wie sehr sich alles um mich dreht. Ich werde nicht vergessen bei dieser Liebe, ne? Sondern ich werde beschenkt bei dieser Liebe. Je selbstloser ich werde und lebe und denke, irgendwie, desto voller werde ich und desto mehr bin ich. Ich werde reicher anstatt armer, ich werde mehr anstatt weniger, ich weiß auch nicht. Ne? Das ist die Liebe. Die Liebe wirkt anders als der Glaube oder das Tun. Die Liebe nimmt dir alles, aber ersetzt es mit was viel Besserem. Das ist Gott, der halt sagt, möchtest du komplett werden und voll und ganz, dann wird komplett nichts. Und in mir als voll befunden. Wird immer mehr Christusgemäß. Der Schriftgelehrte, Vers 32, sprach zu ihm, Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du gesagt hast, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben, wie sich selbst, ja, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ein cooler Typ. Das ist so wie der reiche Jüngling hier, die gleiche Situation. Erlebe ich hier in letzter Zeit oft. Ne? Menschen, die ein bestimmtes Bild haben, hören von Jesus, nehmen ihn an und sagen, ja, ich glaube, dass es Jesus gibt. Ja, das ist gut, was Jesus sagt. Da kann ich voll mitgehen. Aber sie können noch nicht sagen, dass sie errettet sind. Warum? Weil sie gerade vor dieser letzten Entscheidung stehen. Ne? So wie der reiche Jüngling, der hat Jesus angenommen, sogar geliebt, wie er ist und was er ist. Ne? Hat alles gegeben, also hat alles getan, was das Gebot so verlangt. Ne? Und trotzdem hat Jesus gesagt, ja, aber dir fehlt eines. Die Entscheidung für mich, um mir nachzufolgen, mein Jünger zu werden. Aufzugeben, dein Leben zu verlieren und mein Leben anzunehmen. Und der dreht sich traurig um und geht nach Hause. Und so ist auch der Schriftgelehrte hier. Sondern er sagt, er erkennt ja, zu lieben ist mehr als zu opfern. Das ist eine wichtige Erkenntnis, eine krasse Erkenntnis. Ne? Weil er hiermit sagt so, die Liebe zu leben ist in Gott zu sein und bei Gott zu sein, ist mehr als Religion. Und wenn man einfach die Bibel liest, so mit den Augen der Juden damals, der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann waren es eher die Werke und eher das Opfern, das, womit sie Gott dachten, dass sie Gott wohlgefällig machen? Nee, Gott gefallen. Ne? So. Und hier ist er nun, er sagt, ja, all dieses christliche Getue ist überhaupt nichts wert, wenn ich nicht in Gott bin, in der Liebe. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Vater, bitte lehre du uns die Liebe. So, ich meine, das ist alles nur so ein Wort und eine Worthülse, alles nur so ja, ein Ding, was man millionenmal schon gesagt hat als Christ. Aber ich merke oft, dass ich das Wort sage, ohne berührt zu sein, ohne ohne Kraft. Aber ich weiß, dass dein Geist dein Wort lebendig macht und Kraft gibt. Das wünsche ich mir für uns alle hier. Ja, das ist mein Gebet, dass wir erkennen, was das wirklich ist, Liebe. So. Ja, dass wir lernen, immer mehr daraus unsere Kraft zu ziehen und unsere Freude. Ja. Ja, bitte verändere uns in dein Bild immer mehr. Weil ich möchte ein Lobpreis sein für dich und eine Ehre. Ich freue mich immer, ja, wenn ich ein dankbares Herz habe und ein Herz, das erkennt, dass du in meinem Leben wirkst, so, dass ich dir dann die Ehre gebe und ja, da bin ich in der Liebe, in dir und ich merke, dass du einfach da bist und das alles wunderbar ist. Ja, ich möchte weniger werden, ich möchte abnehmen. Und auch wenn ich allein bin, möchte ich dich wählen. Ja, so. Ich bin so froh, einen Gott zu haben, der so selbstlos ist. Einen Gott zu haben, der sich um mich dreht, obwohl es anders sein muss. So. Ich bin so froh, dass das dein Gebot ist, zu lieben, jemand anderem Gutes zu tun, gut zu sein. Ja. Ich bin froh, einen Gott zu haben, der so gut ist wie du. Ja, bitte verändere uns mehr und mehr, dass wir freier werden. Ja. Dass wir Kraft haben, dass sich was verändert. Und ich bitte dich, dass du die Türen sprengst hier, die Menschen abhalten, dich kennenzulernen. Und ich bitte dich, dass du viele zu dem Punkt führst, wo sie sich entscheiden müssen, für oder gegen dich. Ja, das ist so viel, was ich in der Welt als Liebe höre, was aber im Endeffekt so zerstörerisch ist und so kaputt macht. Oder wo man nicht auf Dauer drauf verzichten kann, obwohl es was Gutes ist, wo man enttäuscht wird immer wieder. Aber ich danke dir von deiner Liebe, dass wir da nicht enttäuscht werden, sondern gerettet und erlöst und geheilt und verändert. Deine Liebe ist es, auf die wir bauen. Und deine Liebe ist es, die wir beginnen. Also bitte, wenn wir in deinem Wort suchen und nach Erkenntnis suchen und dich dort suchen, dann bitte offenbar dich als Liebe dort. Und zeig uns, wie mächtig und wie stark die Liebe ist. Ja, du vermagst alles. Und wer sollte nicht zurückweichen, wenn du in den Raum kommst? Ja. Danke, dass du es uns so einfach machst im Endeffekt. Ja, doch ist es so schwer für mich. Ja. Amen.
So, Zeit, um zu